cari darem mi ona, moj darem mi ona čula.
Hier bin ich mit meinen Eltern unterwegs. Wir sind im Auto. Es ist Herbst 2022. Ich erinnere mich noch genau. Wir fahren zusammen von Germersheim nach Heidelberg. Und im Auto gibt's wie immer eine Diskussion darüber, was für Musik laufen soll. Ich bin natürlich für Taylor Swift.
Jetzt bitte lauter.
Aber meine Eltern sagen so, nö, wir wollen persische Musik hören. Und normalerweise würde jetzt das hin und her losgehen. Aber dieses Mal bin ich so, okay gut, hören wir persische Musik. Weil an diesem Tag machen wir etwas, was wir als Familie vorher noch nie zusammen gemacht haben. Wir fahren auf eine Xinjiang Azadi-Demo. Nach circa 40 Minuten kommen wir an. Wir stehen auf einem großen Platz mitten in der Altstadt. Von hier aus sieht man das Heidelberger Schloss. Es sind schon einige Leute da. Sie haben Plakate und T-Shirts mit Aufdrucken. Meine Eltern sind eigentlich angezogen wie immer. Ich auch. Wir haben jetzt kein Iran-Merch an oder so. Wir haben auch keine Plakate gemalt. Nach uns kommen immer mehr Leute an. Der Platz füllt sich schnell. Bekannte von meinen Eltern kommen zu uns, wir begrüßen sie, reden mit ihnen. Egal, wo ich hinschaue, ich sehe nur IranerInnen. Das habe ich so noch nie gesehen, jedenfalls außerhalb von Iran. Die Gesichter traurig, ernst, besorgt. Und überall sehe ich das Bild von Gina Mahsa Amini und die Worte Frau, Leben, Freiheit. Xinjiang Azadi. Und wenn wir hier zusammenstehen und ich höre diese Sprechchöre, da kriege ich richtig Gänsehaut. Hier passiert gerade etwas Großes. Und ich drehe mich zu meinen Eltern um und sehe, sie kennen einfach alle Parolen, Wort für Wort. Meine Eltern sind Profis. Ich kann spüren, wie viel Schmerz und Hoffnung an diesem Ort zusammenkommt. Uns verbindet alle etwas. Iran. Und trotzdem, ich fühle mich irgendwie fehl am Platz. Seit den Xinjiang Azadi-Protesten 2022 erlebe ich diese Situation immer öfter. Ich fühle mich der Bewegung, den Menschen irgendwie zugehörig. Und ich möchte für sie laut sein und auf die Situation in Iran aufmerksam machen. Aber gleichzeitig befinde ich mich immer öfter in einer Zwickmühle. Kann ich das als Journalistin überhaupt so leisten? Wie politisch aktiv darf ich sein?
Eine Sache ist mir auf jeden Fall klar geworden. Ich möchte später nicht bereuen, nicht genug getan zu haben. Meine Mutter tut genau das. Sie bereut, dass sie damals nach der Revolution 79 in Iran nicht so mutig war wie die jungen Frauen dort heute. Dass sie gegangen ist und nichts gegen die politischen Veränderungen gemacht hat. Und gegen die Unterdrückung. Mein Name ist Aida Amini. Und das ist Azizam, die Revolution meiner Mama. Episode 3, Xinjiang Azadi.
Seit dem Tod von Gina Mahsa Amini im September 2022 gibt es in ganz Iran Proteste. Sie werden immer größer und reißen immer mehr Menschen mit, aus allen Teilen der Gesellschaft. Vor allem in Teheran spitzt sich die Lage immer mehr zu. Und je mehr demonstriert wird, umso härter reagiert das iranische Regime mit Verschärfungen, Kontrolle und Gewalt. Sie wollen vor allem eins: Angst verbreiten.
Die Polizei schießt gezielt auf Zivilisten. Das kann den Widerstand der vor allem jungen Demonstranten aber kaum noch stoppen.
Angesichts der anhaltenden Proteste im Iran verschärft die Führung des Landes ihr Vorgehen gegen Demonstrierende.
Die Wut auf das Regime scheint grenzenlos.
wie auch die Gewalt der Polizei. Dem Staat fiel heute nichts anderes mehr ein, als das Internet weitgehend abzuschalten, damit Bilder von Demonstrationen nicht mehr verbreitet werden und Demonstranten sich nicht mehr austauschen können.
Nach ein paar Tagen schaltet die Regierung das Internet fast vollständig ab. Sie will nicht, dass jemand zusieht, wie sie gegen die eigene Bevölkerung vorgeht. Gleichzeitig gibt es immer mehr Frauen, die ohne Hijab unterwegs sind. Und das Regime baut die Überwachung aus. Mit einer neuen Technologie zur Gesichtserkennung, zum Beispiel in U-Bahn-Stationen, sollen die Frauen identifiziert und verfolgt werden können. Innerhalb der ersten 2 Wochen sterben über 80 Menschen auf den Demos, getötet durch Sicherheitskräfte der Regierung. Mehrere Tausend werden festgenommen. Irgendwann sind die Gefängnisse brechend voll. Und dazu kommt, die Bedingungen in Haft sind oft katastrophal. Vor allem das berüchtigte Evin-Gefängnis in Teheran wird zum Symbol für die Gewalt des Regimes gegen die Gefangenen. Vieles deutet darauf hin, dass Gefangene bis zum Tode gefoltert oder einfach sich selbst überlassen werden, bis sie sterben. Und dann sehe ich am 15. Oktober 2022, also fast genau einen Monat nach Ginas Tod, diese Bilder auf Social Media. Evin steht in Flammen. Es gibt offenbar Schüsse. Autokarawanen machen sich auf zum Gefängnis. Angehörige stehen vor den Mauern und rufen Namen ihrer gefangenen Liebsten, um irgendwie zu helfen. Die Welt schaut wieder nach Iran. Das Regime bleibt still. Die Proteste halten an. Und ganz vorne mit dabei, junge Frauen. Und genau das macht was mit meiner Mutter. Diese jungen Frauen, das hätte sie sein können, ihre Freundinnen und vor allem ihre Töchter. Ich glaube, das gibt ihr den Antrieb, aktiv zu werden, ihr sicheres Wohnzimmer in Germersheim zu verlassen. Sie geht das erste Mal in ihrem Leben auf Demos. Für die Frauen in dem Land, in dem sie aufgewachsen ist. Für die Freiheit.
Wir haben einmal im Iran gemacht, weißt ja. du noch?
Erster Schultag.
Ja.
Aber so in Deutschland war das erste Mal.
Ja.
Ja.
Aber doch, wir waren oft hier in Demos.
Ihre beste Freundin Moschgan ist auch oft dabei. Und weil nicht jeden Tag in Germersheim in der Pfalz demonstriert wird, fahren sie für die Demos oft in andere größere Städte.
In Heidelberg waren wir oft.
Mal näher gelegene.
Sie war in Karlsruhe.
Mal nicht so nahe.
Wir waren in Brüssel zusammen.
Einmal protestieren sie sogar vor dem EU-Parlament in Straßburg. Meine Mutter und Moschgan stürzen sich richtig rein. Sie wissen, wann wieder die nächste Demo ansteht. Sie sind die ganze Zeit am Handy, in Chatgruppen, gucken sich Videos an und kennen die neuesten News aus Iran.
Weiß noch, dass ich nur sehen wollte, was passiert da, die ganze Zeit. Von Arbeit zurück nochmal anschalten, was, wo was passiert. Und immer am Heulen und Mitgefühl mit meinen Leuten im Iran. Und als wir selber auf der Straße waren, konnten wir auch diese ganze Wut rausschreien. Und das war gut.
Ich glaube, das haben sie in dieser Zeit so richtig gebraucht. Dieses sich reinschmeißen, aktiv werden, nicht mehr nur zuschauen.
Das war ein so schönes Gefühl. Ich dachte wirklich, ich mache was Positives für mein Land. Und ich war so glücklich. Und ich habe versucht einfach, unsere Leute zu helfen im Iran, unsere Jugend. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich mit meinem Mitlaufen denen helfen kann und dass die an ihre Freiheit näher kommen.
Okay, wir müssen kurz stoppen. Wieso ist es so laut? Papa?
Morteza.
Papa, man hört alles in dem Mikro.
Michal, beri bechabi.
Jemand, der bei den ganzen Demos auch immer vorne mit dabei ist, ist mein Papa Morteza. Mit dem muss ich jetzt endlich mal ausführlicher reden.
Sag was, Papa.
Hallo.
Lebhaftige, sag nochmal was.
Guten Morgen.
Ja, siehst du, deshalb ist gut, dass du was sagst. Nochmal.
Ein wunderschöner guten Morgen.
Mein Papa wird 1960 in Teheran geboren. Als er 25 Jahre alt ist, also 1985, tobt seit 5 Jahren der erste Golfkrieg. Und er trifft eine Entscheidung. Ich kann nicht mehr, ich lasse meine Familie zurück, packe meine Tasche und hau ab. Von Teheran aus nimmt er den Bus in die benachbarte Türkei. Und dort steigt er in den Flieger. Nach Ost-Berlin. In die ehemalige DDR.
Und dann damals haben wir mit dem $10
$10
$10 Visum für dem Transitvisum für die DDR bekommen, Deutsche Demokratische Republik. Und dann von dort, von Istanbul, sind wir mit dem Flugzeug oder beziehungsweise Maschine nach Berlin-Tempelhof gefahren.
Es ist September 1985. In Deutschland steht die Mauer. West- und Ostdeutschland sind also geteilt. Und es ist alles andere als einfach, von Ost-Berlin nach West-Berlin zu kommen. Die Grenze wird von bewaffneten Soldaten bewacht. Aber mein Papa sagt mir, er ist einfach über die Grenze nach West-Berlin rüberspaziert.
Und wie bist du da durchgelaufen?
No, da haben wir nur den Polizei von der DDR damals unseren Pass gezeigt. Und der hat uns einen Stempel gemacht, können Sie rausgehen. Dann sind wir rausgekommen, von dieser bei der U-Bahn reingesessen, Deutsche Demokratische Republik mit dem U-Bahn, weiß ich ganz genau, eingestiegen. Und dann ungefähr eine Station später waren wir in Westdeutschland.
So einfach.
So einfach.
Er sagt, er sei über den Checkpoint Charlie gelaufen, dieser super bekannte Grenzübergang in Berlin-Mitte. Und vielleicht kennt ihr die vielen Geschichten, wie schwierig es ist, diese Grenze in der DDR zu passieren. Deswegen kommt mir die ganze Story einfach sehr komisch vor.
Kannst du nochmal erklären, das ist so absurd, diese Geschichte. Erklär mal, du bist dann in Tempelhof gelandet, dann bist du wohin gegangen? Zur Friedrichsstraße?
Ja, die habe ich dir auch einmal in Berlin gezeigt, wo bin ich dort gekommen. Und von dort sind wir nach West-Berlin gekommen.
Ich kann mir das nicht so vorstellen. Bist du einfach über die Grenze spaziert? Ja.
Also ganz ehrlich, Leute, irgendwas stimmt da nicht. Weil der Flughafen Tempelhof, von dem mein Papa erzählt, dass er dort angekommen ist, der liegt einfach in West-Berlin. Und ja, manchmal übertreibt er seine Geschichten auch einfach. Ich brauche Beweise.
Und hast du denn Reisepass noch mit Stempel?
Reisepass mit Stempel. Ich denke, ich habe Reisepass mit Stempel unten im Keller. Krass. Habe ich
noch. Echt? Such mal später, zeig mal.
Ich sag dir, ich hoffe, habe ich noch da den Papier, da mit dem Stempel von DDR.
Okay, Cliffhanger. Wird mein Papa mir jemals seinen Pass mit diesem DDR-Stempel zeigen? Ich halte euch auf dem Laufenden. Schlussendlich kommt er jedenfalls nach West-Berlin und bekommt dort Asyl.
Und von dort mit dem Bus nach Karlsruhe gekommen, von Karlsruhe nach Kreisheim. Von Kreisheim nach Eppingen.
Und da bist du geblieben.
Und da bin ich geblieben.
Eppingen. Da kommt mein Papa erstmal an. In Baden-Württemberg. Und von Eppingen geht's wegen eines Jobwechsels dann später in die Pfalz. Nach Germersheim. Und da sitzen wir nun. Deswegen sind wir hier. Mein Papa ist es, der unser Zuhause mit Politik füllt. Es laufen quasi 24/7 News. Und auch abends beim Essen oder so heißt es oft, hast du das gelesen, Aida? Hast du gehört, was dieser oder jener Politiker gesagt hat? Hast du das mitbekommen? Und seit es Smartphones gibt, schickt mir mein Vater natürlich den obligatorischen Daumen hoch und etliche Sticker, aber eben auch sowas.
Salam alaikum, khubi baba, khaste nabashi, khubi.
Hier fragt mich mein Papa zum Beispiel, ob ich mir ein Video anschauen und ihm meine Meinung dazu sagen kann. Seit ich meine Ausbildung zur Journalistin gemacht habe, passiert sowas ständig. Mein Papa hatte mich mal gefragt, ob ich nicht über die Jinjian-Azadi-Demos berichten will. Und ich habe Nein gesagt. Mein Papa hat damals total verständnisvoll reagiert. Aber ich habe deswegen heute ein schlechtes Gewissen. Heute weiß ich nämlich, wie wichtig ihm das war. Weil wie meine Mama hat auch mein Papa durch die Proteste eine richtige Reise hingelegt. Und das ist wirklich nicht übertrieben. Seine erste Jinjian-Azadi-Demo ist in Heidelberg. also da, wo wir auch als Familie zusammen demonstriert haben.
Und da haben wir Freiheit, Frauenleben, Freiheit oder Sansen, die also die oder Lifeformen Freedom auf der Straße gerufen oder Umgang auf Deutsch, sagt man, rumgeschrien und wollte mal das erreichen, was wir wollen bis jetzt haben.
Freiheit, die wir jetzt immer noch haben wollen. Azadi. Meinem Papa reicht es ganz schnell nicht mehr, nur mitzulaufen. Er will mehr machen, also tut er sich mit anderen zusammen.
Haben wir eine Gruppe gegründet. Erste Mal war ich ganz genau, wir waren mit 3, 4, 5 andere Kollegen und danach mehr geworden, noch ein paar Stück andere Leute gekommen. Diese Gruppe hatte angefangen, Demonstrationen vor der Freiheit vor der iranischen Frauen zu organisieren und vor der Iran zu planen und Demo überall.
Sie organisieren jetzt regelmäßig Demos in Heidelberg. Auf dem Uniplatz wird dazu ein Zelt aufgebaut. Menschen aus der Lokalpolitik kommen vorbei und halten Reden. Und manchmal?
Diese Gefangene von der Iran freigekommen waren auch bei uns dabei und mitgeredet, da war es sehr, sehr gut.
Sie bekleben Plakate im Garten eines Kollegen mit Fotos drauf von Menschen, die bei den Protesten in Iran gestorben sind. Von Nika Shohkarami, 16 Jahre alt. Hamidreza Ruhi, 19 Jahre alt. Hadis Najafi, 22 Jahre alt. Die Liste ist lang. Sie drucken Flyer und verteilen sie auf Demos. Im Oktober 2022 fahren sie sogar auf die riesige Demo in Berlin mit mehr als 80.000 Menschen. Menschen aus ganz Deutschland, teilweise auch aus anderen Ländern Europas.
Schäme mich immer noch, wo die kleinen Mädchen auf der Straße von iranischer Polizei geschlagen wurden oder die Jungs. Aber ich habe versucht, dass ich immer Rücken halten. Und immer Demonstration mache für diese Menschen in Iran, sagen wir, ihr seid nicht alleine, wir sind auch da. Genau, wir leben in einem freies Land, aber wir kämpfen für euch, solange es geht. Immer noch bin ich jede Sekunde dabei, wenn eine Demo da ist, bin ich sofort, gehe ich, egal wie.
Was hattest du für Gefühle? Wenn du keine Gefühle hattest, ist auch okay.
Nein, ich habe Gefühl gehabt, ich habe wirklich Gefühl gehabt, ich erinnere mich genau. Eine Abend waren wir in Mannheim und die haben die Foto von das Mädchen gemacht. Ich habe wirklich dort geweint. Mm. Wir haben doch Gefühle von unseren Menschen in Iran. Immer noch haben wir auch besonders jetzige Zeit, schwierige Zeit in Iran.
Mein Papa spricht genau wie meine Mama von Scham, weil kleine Mädchen von iranischen Sicherheitskräften auf der Straße geschlagen werden.
Und wieso wolltest du mitorganisieren? Wieso hat dir nicht gereicht, nur mitzudemonstrieren?
Weil mein Gefühl war auch die Sicherheit vor den Menschen, was zu uns kommen, vor der Freiheit, bei uns dabei sein, ist sehr, sehr wichtig, die Leute zu unterstützen und immer dabei sein.
Mein Papa will dafür sorgen, dass wenigstens hier alle sicher sind, dass niemandem beim Protestieren etwas zustößt. Deswegen übernimmt er für die Demos, die er mitorganisiert, auch die Security. Einer seiner ersten Jobs in Deutschland war Türsteher in einer Großraumdisco. Mit Security-Aufgaben kennt er sich also aus. Und dann eines Tages, nach dieser großen Demo in Berlin, geht mein Papa noch einen Schritt weiter. Er kommt mit einem neuen Shirt nach Hause. Mit Gina Massa Aminis Gesicht drauf. Und er läuft damit durch Germersheim. Ein ziemliches Statement in unserer kleinen Stadt.
Ja, trage ich immer noch. Warum nicht?
Wieso?
Ich will immer noch die Leute Aufmerksamkeit machen auf den Iran.
Hat dich jemand schon drauf angesprochen?
Viele gesprochen.
Viele angesprochen?
Viele, viele Leute haben mit mir gesprochen.
Dieses Shirt löst irgendwas in mir aus. Ich habe ja schon erzählt, dass wir unser Iranischsein, so gut wie es geht, eigentlich immer abgelegt haben, wenn wir nach draußen gegangen sind. Aber jetzt, dieses Shirt, das ist so offensichtlich. Manche Leute haben wohl auch applaudiert, als sie ihn gesehen haben. Und er sagt dann sowas wie,
Frauenleben, Freiheit, habe ich gesagt, immer Frauenleben, Freiheit, egal wie was kommt.
Ich merke, dass mein Papa richtig stolz drauf ist, selbstbewusst. Und das löst gemischte Gefühle bei mir aus. Einerseits finde ich das schön und auch bewundernswert. Andererseits muss ich auch ehrlich sein. Da ist schon noch ein Teil von mir, der das irgendwie unangenehm findet. Zu auffällig. Zu in your face für Germersheim. Irgendwie bin ich da vorsichtiger. Meinem Papa ist das egal.
Ich habe das Gefühl, alle in meinem familiären Umfeld sind in den letzten Jahren wahnsinnig politisch geworden. Meine Mama hat durch die Proteste einen politischen Erweckungsmoment. Mein Papa organisiert jetzt Demos mit und trägt Gina Amini-Shirts. Und auch Donja, die ja wie meine Cousine ist, hat schon vor Jahren beschlossen, dass sie politisch aktiv werden will. Okay, wenn es für alle so gut funktioniert, dann probier's einfach nochmal aus.
So, Alex. Wir gehen jetzt demonstrieren. Hast du Lust?
Ja.
Diesmal gehe ich mit meinem Freund Alex.
Wieso?
Es tut gut.
Das tut dir gut. Wieso tut's dir gut?
Tut mir gut, tut dem Land gut.
Super.
Es ist Anfang 2025, kurz vor der Bundestagswahl. Die AfD liegt in Umfragen ziemlich weit vorne. Und die CDU-CSU hat mit Hilfe von AfD-Stimmen einen Antrag durch den Bundestag gebracht. Deshalb werden gerade überall Demos gegen rechts organisiert.
Finde ich schon wichtig, dass die Leute hier sind. Aber trotzdem bin ich ja nicht irgendwie Teil von den Leuten hier. Also von den Demonstranten, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, ist ein bisschen cringe alles.
Mich stresst einfach die Gesamtsituation, die Stimmung hier in Deutschland. Und irgendwie habe ich auch immer noch dieses Seminar aus meiner Journo-Ausbildung im Kopf. Man mache sich angreifbar, wenn man als Journalistin auf Demos geht. Vielleicht fühle ich mich deswegen auch so komisch auf Demos. Ich nehme, wie gesagt, meine Rolle als neutrale Journalistin sehr ernst. Hier auf der Demo sind so viele Menschen um mich herum, die eigentlich genau für das einstehen, für das ich auch einstehen möchte. Die stehen ja irgendwie auch für mich ein. Weil, egal ob ich Alman Aida bin oder nicht, mit einem sogenannten Migrationshintergrund bin ich natürlich auch gemeint, wenn die AfD und ihre AnhängerInnen ihre rassistischen Parolen schwingen. Und auch wenn hier alle auf meiner Seite sind, ein Gefühl von Zugehörigkeit, von Community, kommt irgendwie nicht bei mir hoch. Nach der Demo mache ich mir noch mal ein paar Gedanken.
Ich singe meistens nicht mit bei Demos, weil ich das einfach, glaube ich, ein bisschen unangenehm finde und gar nicht so krass drin bin, weil ich ja eigentlich eher immer so die neutrale Position habe. Und ich habe mich da auch eher als neutrale Beobachterin gefühlt. Und ich will irgendwie nicht ein Teil davon sein oder ich fühle mich nicht wie ein Teil davon.
Und klar, dazu kommt halt mein Job. Also es ist ja nicht so, dass es mir als öffentlich-rechtliche Journalistin verboten wird. Ich erlaube es mir nur selber nicht. Ich bin super streng mit mir und dieses Neutralsein ist meine absolute Prio. Als wir an Norus bei Donjas Familie zu Besuch waren, und es irgendwann zu laut für unser Gespräch war,
das ist ein Name. Dein Telefon, Mama.
Ich glaube, jetzt wird schwierig, darüber zu reden.
Da hat Donja mir ja erzählt, dass sie schon auf 100 Demos war. Sie meinte aber auch, sie struggelt selber manchmal mit Demos. Aber aus ganz anderen Gründen als ich.
Also zum Beispiel am Todestag von Gina Amini was zu machen, ist halt auch schwierig, weil die IranerInnen so voll gespalten sind auch.
Obwohl weltweit so viele Menschen auf die Straßen gegangen sind und vereint hinter den Frauen in Iran stehen wollten, gibt es auf den Demonstrationen ein paar, nennen wir es mal, Komplikationen.
Ich habe halt oft das Gefühl, es wird nicht darüber gesprochen und es wird halt so dargestellt, wie als wäre es halt so was halt nur PerserInnen betrifft und so, was halt aber nicht so ist. Deswegen ist es schwierig, auf so Demonstrationen zu gehen auf jeden Fall, weil ich gehe da hin und ich komme halt immer richtig frustriert daraus. Ja. Und die sind auch irgendwie alle am Beefen miteinander immer nur. Also jede Organisation, es gibt so.
Um das zu verstehen, müssen wir ein bisschen ausholen. Ihr kennt ja den Namen Jina Mahsa Amini. Der Nachname Amini ist total gängig in Iran. Ist euch vielleicht schon aufgefallen, ich heiße ja auch Amini. Bei dem Vornamen ist es anders. Manchmal wird Jina Mahsa Amini nur Jina genannt und manchmal nur Mahsa. Jinas Name ist während der Proteste ein bisschen zum Politikum geworden. Sie war nämlich Kurdin und ihr kurdischer Vorname war eben Jina. Aber in ihrem offiziellen iranischen Ausweis durfte dieser Name nicht eingetragen werden. Stattdessen stand da eben der persische Name, Mahsa. Ein Name, den sie selbst nie benutzt hat. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum. In Iran gibt es viele verschiedene ethnische Gruppen. Die Mehrheit ist persisch. Und oft wird das Wort PerserInnen auch synonym für Menschen aus Iran benutzt. Obwohl das eben überhaupt nicht richtig ist. Neben persischen Menschen gibt es in Iran zum Beispiel auch aserbaidschanische, arabische, belutschische, turkmenische und eben auch um die 10 Millionen kurdische. Die Regierung bevorzugt aber klar die persische Identität, auch in Sprache, Kultur und in den Medien. Für viele andere Gruppen bedeutet das, ihre Sprachen sind im Bildungssystem verboten. Bestimmte Vornamen werden im Ausweis geändert. Ihre Identitäten werden systematisch unterdrückt.
Und auch so, ich hatte zum Beispiel richtig viele Diskussionen nach dem Tod von Jina Amini, auch so über ihren Namen zum Beispiel, weil viele sagen Mahsa und es ist ja eigentlich nicht ihr Name gewesen. Und dass sie halt auch eine kurdische Frau war und die ganzen Aufstände im Iran ja auch in Kurdistan angefangen haben.
Das kurdische Volk hat keinen eigenen Staat. Es lebt in einer Region, die sich über mehrere Länder erstreckt. Vor allem über Türkei, Iran, Irak und Syrien. Das ist, was Donja mit Kurdistan meint. Seit Ewigkeiten erleben kurdische Menschen in diesen Gebieten Diskriminierung, Unterdrückung und Gewalt. Und als Jina in Polizeigewahrsam stirbt, fangen genau hier die Proteste an. Der Slogan, den wir alle kennen, Jin, Jiyan, Azadi, also Frau, Leben, Freiheit, der ist nicht erst 2022 entstanden. Er ist ungefähr schon 30 Jahre alt und kommt aus der kurdischen Freiheitsbewegung. Und schon in den 90er Jahren ist die Befreiung der Frau in dieser Bewegung in den Fokus gerückt.
Es ist irgendwo kulturelle Aneignung, wenn man so zum Beispiel diese Parole Jin, Jiyan, Azadi nimmt und dann halt so ins Persische, also ich finde es nicht schlimm, dass man es übersetzt, aber ich finde es halt schlimm, wenn es dann irgendwann so wirkt, wie als wäre es was, was du erfunden hast und wie als wäre es was, wenn Leute so tun, wie als wäre es aus ihrer Bewegung entstanden, aber ist es halt nicht.
Das ist eine kurdische Bewegung.
Ja.
Von Anfang an waren das für die kurdische Community zwei große Schmerzpunkte. Dass Jina nicht mit ihrem kurdischen Namen genannt wurde und dass der ikonische kurdische Slogan nicht als solcher anerkannt wurde und dass er auf Farsi übersetzt wurde. Insan Zendegi Azadi. Ohne die kurdische Geschichte mitzuerzählen.
Guten Tag.
Hallo.
Ich rufe Donja an. Ich möchte noch mal in Ruhe mit ihr sprechen.
Bist du angecringed?
Nein. Nein, der Cringe-Pegel ist im grünen Bereich.
Normalerweise hängen Donja und ich zusammen auf beigen Ledercouchen bei uns oder bei ihrer Mama im Wohnzimmer rum. Alles immer sehr familiär. Da fühlt sich dieses offizielle Gespräch heute schon irgendwie komisch an.
Was geht?
Was geht? Nicht viel. Uni fängt an. Bei dir.
Alex hat heute Geburtstag.
Ah, sehr schön.
Er hat Geburtstag und dann habe ich ihm geschenkt ein Deutschland-Trikot.
Oh Gott.
Damit das ausgeglichen wird, habe ich noch Tassims Buch geschenkt.
Oh, wie cool. Ich will das auch unbedingt lesen. Dieses Mama, bitte lern Deutsch.
Ja, ja.
Ich will das unbedingt lesen.
Tassim Durgun, ein Autor, ist übrigens auch Kurde. Seine Eltern kommen aus der Türkei. Jedenfalls.
Eine Sache, worauf ich gerne nochmal eingehen wollte, das hattest du nämlich erzählt. Ich habe dich ja gefragt, wie bist du zum Aktivismus gekommen?
Donja erzählt mir, dass für sie alles mit 14 angefangen hat.
Es gab halt so Themen, die kamen halt immer auf, so Thema Abtreibung zum Beispiel. Was halt bei uns auch in der Schule so ein Riesending war.
Echt?
Wo voll viel drüber diskutiert wurde. Ansonsten, ja, so Alltagssexismus halt. Würde ich jetzt einfach mal so sagen.
Aber krass, mit 14 Alltagssexismus.
Schon, also ich glaube, was bei mir so ein Ding war, ich hatte sehr früh, glaube ich, so soziale Medien, so Instagram und sowas. Ich glaube schon mit 12. Und da sieht man halt immer so sehr viele Sachen. Und dann habe ich irgendwann, ich glaube, es war mit 14 oder mit 15, mich halt immer mehr so auf Social Media mit so Sachen beschäftigt. Also ich bin so feministischen Seiten gefolgt und so. Und darüber habe ich halt viel so, ja, Sachen gesehen, gelesen und dann halt immer so, keine Ahnung, sehr viel immer in Stories geteilt.
Okay, checke. Ja, okay, das hatte ich. Also ich glaube, das ist halt der größte Unterschied, dass wir, dass ich ja gar kein Social Media hatte mit 12, sondern ich hatte...
Donja und ich haben einen Altersunterschied von 8 Jahren. 8 Jahre sind viel. Vor allem, wenn man sich anguckt, welche Rolle das Internet in unserer Jugend gespielt hat. Für mich war damals Tumblr das Ding. Und Donja? Donja ist quasi mit Social Media groß geworden. Dort kam sie mit feministischen Themen in Kontakt. Und heute kennt sie sich richtig aus.
Also Frauen sind ja generell von doppelter Ausbeutung betroffen. Also weil sie zum einen, also auch in Deutschland, zum einen auf der Lohnarbeit, bei der Lohnarbeit ausgebeutet werden, indem sie weniger verdienen zum Beispiel, Gender Pay Gap. Und zum anderen halt die unbezahlte Reproduktionsarbeit, also so Care-Arbeit, die sie machen. Deswegen sagt man, dass Frauen doppelt ausgebeutet werden. Und bei migrantischen Frauen ist es halt nochmal extremer, weil sie ja dann noch den Aspekt von Rassismus haben.
Ich verstehe das. Und bei dieser Art von strukturellen Problemen sehe ich ja auch, dass es mehr braucht, als nur auf Veränderungen zu hoffen. Weil von alleine tut sich halt nichts.
Jetzt habe ich natürlich Bilder im Kopf von Menschen, die das betrifft, so. Aber das ändert sich ja nicht. Also auch, obwohl es so Proteste gibt und keine Ahnung, lang gibt es ja eine feministische Politikerin in der Regierung und so. Das ändert sich ja nicht.
Aber ist Demonstrieren wirklich der Weg zur Veränderung? Also zum Beispiel die Gegenrechtsdemo, auf der ich war. Irgendwie hat das ja jetzt auch nichts geändert, außer dass sich vielleicht die Leute, die da protestieren, danach besser fühlen.
Also ich muss sagen, ich war ja da ja auch öfter mal und ich finde es ganz cringe, weil ich fühle mich nicht, als wäre ich Teil von denen. Aber ich finde es irgendwie süß und wholesome, dass die alle auf die Straße gehen und sich für den Dönermann nebenan einsetzen wollen.
Das fühlt sich einfach nicht richtig an. Also egal für welches Thema, Iran oder gegen rechts.
Für mich ist es so, ich bin dann halt voll schnell demotiviert. Ich denke mir so, wieso soll ich das überhaupt noch machen? Weil ich bin lieber, es klingt voll dumm, ich glaube, das kann man auch voll gut verurteilen. Ich bin lieber ein Teil davon und muss mich nicht damit beschäftigen, als mich damit zu beschäftigen.
Also was ich meine, ist das Gefühl, dass diese Themen irgendwie so groß und komplex sind, dass es für mich einfacher ist, mich da nicht so reinzustürzen. Und wenn ich nicht aktiv dagegen arbeite, also irgendwie passiv bin, dann bin ich ja irgendwie Teil davon. Teil vom Problem.
Verstehst du das? Oder findest du das schwach von mir?
Ich verstehe es, ich finde es auch schwach, beides.
Ist okay. Aber du bist trotzdem mal motiviert, was zu ändern dran.
Ja.
Hast du das Gefühl, es würde sich was ändern?
Ich glaube schon, ja. Also ich denke, dass so Hoffnung das Wichtigste ist, was man haben kann.
Das Ding ist, wenn ich journalistisch an etwas arbeite, dann fühlt sich das für mich anders an, als auf einer Demo zu stehen. Dann kann ich mich mit Distanz in Themen einarbeiten und Positionen gegenüberstellen. Und da kriege ich ein Gefühl von Hoffnung. Und vielleicht kann ich ja damit was bewirken. Und zwar, anstatt auf Demos zu gehen, anstatt aktivistisch zu sein.
Zum Beispiel, du bist ja voll politisch aktiv. Ja, oder? Aktiver als ich. Findest du, ich sollte das auch sein? Also auch so wie du, dass ich auf Demos gehe und nicht nur, also weil es alle machen, sondern dass ich da auch einmal mehr Teil davon sein sollte. Das ist eine schwere Frage, ne?
Ja, weil ich will ja auch nicht so was Blödes sagen. Deswegen.
Also du musst sie nicht beantworten, die Frage. Ich weiß es selbst von mir nicht, ob ich das sein sollte oder nicht. Ich bin dann mal so im Zwiespalt. Weil bei uns ist es so zum Beispiel so beim SWR, als ich das Volo gemacht habe, war eine der ersten Workshops, die wir hatten, von so einer Frau.
Ich erzähle Donja mal von dem Neutralitätsseminar. Dann versteht sie bestimmt, was ich meine. Bei dem Seminar hatten wir die Dozentin gefragt, ob sie denn selbst auch zu Demos geht.
Die so, nee, das macht sie nicht, weil sie muss komplett neutral sein. Und das habe ich so im Kopf und so versuche ich auch zu sein, aber im Inneren habe ich ja natürlich eine Meinung und so.
Also ich bin der Meinung, man kann nie neutral sein. Also es gibt keine Neutralität. Ich bin der Meinung, wenn man in Situationen, in politischen Situationen neutral ist, dann ist man so gut wie immer auf der Seite des Unterdrückers. Ich kann dir natürlich nicht sagen, was du machen sollst. Also ich kann dir nicht sagen, geh auf Demos oder engagier dich irgendwie politisch. Ich persönlich denke, dass es richtig ist. Und natürlich versucht man so viele Leute, wie es geht, zu erreichen mit dem, was man macht oder Leute zu politisieren. Aber ja, am Ende des Tages, ich kann ja auch nicht meine Eltern sagen, geh auf Demonstrationen.
Ja, voll, aber unsere Eltern sind ja auf Demos gegangen, zum ersten Mal.
Ja, das stimmt. Das stimmt, das finde ich auch krass.
Meine Mama fühlt sich schuldig, damals nicht mehr gemacht zu haben. Mein Papa schämt sich dafür, wie in seinem Heimatland mit den Menschen umgegangen wird. Und auch ich habe dieses Gefühl. Mache ich genug? Müsste ich politischer sein? Eine Familie geplagt von schlechtem Gewissen und der Frage, wie man sich besser für die eigenen Überzeugungen einsetzen kann. Irgendwie haben wir alle unsere eigene Art, diese Frage zu beantworten. Meine Eltern gehen in ihrer Freizeit auf Demos. Sie nutzen die negativen Gefühle, um aufzustehen. Und das gibt den beiden Hoffnung. Ich habe auch Hoffnung. Aber eben Hoffnung, dass ich etwas mit meiner journalistischen Arbeit bewegen kann. Dass ich Themen setzen, Menschen über Geschichten informieren und über Missstände aufklären kann. Aber nach meinem Gespräch mit Donja fange ich langsam an meiner Neutralität zu zweifeln. Bisher war sie ja mein oberstes Gebot. Aus welcher Perspektive ist man überhaupt neutral? Vielleicht ist die Alman Aida in mir auch einfach etwas zu korrekt, wenn es um diese Themen geht. Aber vielleicht hat meine Korrektheit auch nichts damit zu tun, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin, sondern dass meine Mama mich so großgezogen hat. Denn mein ganzes Leben habe ich ihr dabei zugeschaut, wie sie versucht hat, alles richtig zu machen.
Also du willst im Prinzip kein Problem sein für die Leute.
Sie wollte in Deutschland alles richtig machen.
Aber diese Einsamkeit habe ich immer noch. Ja, ich habe mich daran gewöhnt, dass ich alleine bin. Warum meinst du?
Das ist richtig traurig.
Das war Folge 3 von 6 von Azizam, die Revolution meiner Mama. Wenn euch der Podcast gefällt, erzählt's gern weiter und abonniert ihn auf eurer Lieblingsplattform. So verpasst ihr keine neuen Episoden. Die gibt's immer dienstags. Und zu Azizam gibt es übrigens auch eine Playlist. Da findet ihr alle Songs rund um den Podcast. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Azizam, die Revolution meiner Mama, ist ein Podcast von SWR und Funk, produziert von ACB Stories. Host bin ich, Aida Amini, Redakteurin beim SWR. Redaktion und Story Development, Denna Sarin, Viola Funk, Lisa Tutlis und ich, Aida Amini. Producer, Lisa Tutlis und Denna Sarin. Executive Producer, Viola Funk und Dina Rothenberg. Fact-Checking, Carlos Steurer. Hintergrundgespräch, Daniela Seperi. Unterstützung in Redaktion und Produktion, Carlos Steurer, Jan-Philipp Wilhelm und Isabel Wob. Artwork, Chioma Lisa Michelle Otakaku und Neda Rajabi. Original Music von Madani mit Dank an Pias Recordings. Musik und Sound von Dennis Hürter, Gesang von Denna Sarin und Gitarre von Hakan Halac. Redaktion SWR, Karin Feltes und Michael Lehmann. Redaktion Funk, Helen Schulte.
In diesem Podcast wurden einige Namen zum Schutz der betroffenen Personen geändert.